Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.
Ich bin Santa.
Ich bin Kornberserker Dennis.
Ich bin Nico.
Und ich bin der liebe Andy und bin immer noch etwas verstört von 8 Stunden Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen. Aber das soll nicht euer Problem sein, denn heute geht es mal wieder in Richtung Armageddon.
Oh Gott, die GW-Bücher werden immer schlimmer.
Ja, aber das ist zumindest sehr strukturiert geschrieben. Das kann nicht von Games Workshop sein.
Es gibt einen roten Faden.
Ja,
ungewöhnlich.
Absolut. Das Buch ist sogar rot, passt also auch zu unserer Folge. Denn wir sind hier bei Episode 91, Binmageddon Numero 4, Angron Teil 2. Was für ein wahnsinnig langer Titel. Ja.
Mhm. Ja, daran merkt man, dass es gut ist.
Oder auf Anhieb geschafft.
Absolut.
Donnerwetter.
Und wir müssen ja irgendwie Zeit voll kriegen.
War auch nicht so humoristisch wie letztes Mal, aber wir sind drin. Hi, wie geht's euch?
Auch ganz gut eigentlich.
Hervorragend.
Sehr schön.
Habt ihr hobbymäßig sowas Ähnliches wie Männergrippe, glaube ich.
Ah, geil, nice. Ja, ich habe einfach wahnsinnig Kopfschmerzen und Stresspickel und Augenringe. Ich glaube, Normalzustand einfach.
Stressringe und Augenpickel.
Ah. Ja, Augenpickel, ganz schlimm, eklig.
Schwierig auszudrücken.
Ja. Wollen wir einen kleinen, also erstmal schon mal vorab schon mal danke an alle, die bisher an unserer Charity teilgenommen haben. Das sollte vielleicht vorher mal erwähnt werden. Wahnsinn,
ja,
wir sind schon fast bei 700 Euro, die ihr schon an die Phoenix Krebshilfe gespendet habt. Richtig, richtig sind, nice.
Ich dachte gerade, wir sind fast schon siebenstellig. Das wäre es natürlich.
Wo ist Andi hin? Oh, wir kriegen Post aus Brasilien.
Der siebenstellige Betrag, den ihr unserem Team gespendet habt, richtig, ihr habt richtig gehört.
Oh, guck mal, Andi schreibt eine Postkarte aus Argentinien, genau wie sein Großvater.
Ach, ihr ist jetzt Werkleiter von VW in Argentinien.
Sämtliche. So ein Foto mit Millet im Arm, einfach.
Nee, da suchen ja andere gerade den Schulterschluss. Das wollen wir natürlich nicht. Habt ihr Hobby-Progress gemacht?
Ich ausnahmsweise gar nicht.
Jawohl.
Ja,
kann ich anfangen? Dann. Ich bin ja auch in der Reihenfolge. Ich habe Heresy-Progress. Und zwar habe ich bis auf 5 Breacher habe ich jetzt meine 500 Punkte fertig. Mhm. Da gibt es nämlich hier, ich habe in den letzten 2 Tagen meine Iron Havocs fertig gemacht. Also vorhin den letzten Rest.
Ja, sehr geil. Sie sehen auch fantastisch aus. Also man hat ja schon Vorgeschmack bekommen bei uns in der Gruppe. Richtig, richtig cool. Finde ich richtig, richtig nice.
Danke. Ja, und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich Enamel Wash geiler finde als Öl Wash, weil da hast du neben dem eigentlichen Wash-Effekt bleiben da immer so Partikel irgendwie zusammenkleben und auch irgendwie drin. Also zumindest jetzt für hier so Rüstung und sowas. Und das sieht halt immer aus, als hättest du direkt noch irgendwelches Gekrissel, Gekröse, Farbreste, Lackreste, die noch irgendwie so drauf sind.
Ja, finde ich auch, sehr guter Mehrwert. Ich finde, Enamel-Washes fühlen sich noch mehr an, als würde man irgendwie schummeln, als bei Öl-Washes. Ich finde, die machen noch mehr Arbeit von alleine.
Ja, super.
Wirklich gut, ja. Fantastisch. Ja, Nico, was hast du denn Schönes gemacht? Du bist ja auch so ein kleines, fleißiges Malmäuschen.
Ja, bei mir hat sich eine leichte Love-Story entwickelt. Und zwar habe ich jetzt, ich bin ja an der Legio Kybernetica für Horus Heresy dran. Und ich habe mich da so ein bisschen in ein paar Einheiten verliebt. Und zwar die Myrmidonen. Alleine schon der Name ist großartig. Und da gibt es halt zwei verschiedene Fraktionen. Einmal die Secutors, das sind so mit Doppeläxten und Schulterwaffen. Und die Destruktoren, das ist halt die etwas schwerere Variante mit einer schultergestützten Waffe. Und genau, und die habe ich jetzt aufgepäppelt und vorbereitet, dass die jetzt morgen grundiert werden. Das sind 9 Stück an der Zahl. Und dann wollte ich halt jetzt bis Sonntag versuchen, die zu bemalen, oder Sonntag einschließlich die zu bemalen, in Kombination mit dem dritten Thanatos Siege Automata. Das sind die ganz großen Automata. Und wenn ich die dann alle fertig habe, zumindest so weit, dass sie dann ölbereit sind, dann sind das auch einfach mal schlappe 835 Punkte fertig. 10 Modelle. Jo.
Ich baue gerade für dieses tolle Apothekarion-Projekt, wo wir auch letzte Woche eine Wochenshow drüber hatten, gerade mein Relictors Apothekarius. Und habe noch Contemplar Dreadnoughts hier stehen, die auch in der Mache sind. Also hier wird viel gebastelt und wenig gemalt.
Ja, geil.
Auf jeden.
Ich hasse Contemplar Dreadnoughts bei Horus Heresy. Das ist wohl echt die schlimmste Einheit überhaupt.
Warum? Die sind saustark, ne?
Also ja. Ich finde für die, ja, genau, die sind saustark.
Punktpreis und was die alles können, ne? Das ist schon echt stark.
Also ich habe gegen Steven gespielt, der hatte einen dabei und habe mir trotzdem, ich habe ja einen Windicator dabei gehabt mit dieser Magma Laserbatterie und habe mir echt schwer getan, den umzubringen, weil der halt auch kein Fahrzeugprofil hat, sondern ganz normal Lebenspunkt. So einen furchtbaren Widerstand und sowas. Und boah, ey, das war. Das
gar und? Nicht. Das ja, war, der hat einfach alles, ne? 2 plus Rüster, 5 plus Retter, ja. Und der hat einen Widerstand. Mhm. Widerstand, hohen Widerstand und viel
Leben. Ich glaube, 7er Widerstand oder irgendwas Perverses hat er.
Ja, genau. Kann richtig gut treffen, hat ein wahnsinns Kampfgeschick und hat vor allen Dingen diese Dreadnought-Schlüsselwort, dass er alle Waffen abfeuern kann, auch wenn er durch die Gegend läuft.
Ja. Und der darf im Droppod runterkommen. Das darf man nicht vergessen. Das ist noch viel, viel ekelhafter.
Oh, fuck.
Ja, und was ich glaube, was die vergessen haben, bei den Nightlords Legionsregeln ist es ja so, wenn du in der Überzahl bist und so, dann hast du einen Bonus auf deinen Verwundungswurf und all sowas. Und da sind Dreadnoughts nicht mit abgedeckt.
Ja, nett.
Fahrzeuge ja, Dreadnoughts nein.
Das ist schade. Hast du so ein, du kannst ja Dreadnoughts, du kannst ja Dreadnoughts in Dreiertruppen spielen auch, ne? Also die musst du ja nicht einzeln aufstellen. Boah, Alter. So ein Ring auf Dreadnoughts, um dich, die sich einfach in den Staub tritt.
Wenn man keinen Bock hat, direkt Hus Todes zu spielen, oder wie?
Ja.
Ja, ich glaube, das funktioniert eher als so Manipel. Du stellst 3 in einem, zum Beispiel Elite-Slot auf, ja. Aber dann agieren die alle separat.
Ja, du stellst sie auch zusammen auf, aber die können dann alleine durch die Gegend laufen.
Ja, genau. Aber man könnte sie halt im Trüppchen stellen, ne? Das ist ja auch.
Könnte also, man machen, wenn man möchte.
Hast du einfach so eine Gang da, ne?
Ja.
Ah, wundervoll.
Ich mag die Gang nicht.
Die sind echt gut, muss man so sagen.
Also würde ich auch für Iron Warriors spielen. Also ich habe auch, ich glaube, ich habe 3 Stück davon für Iron Warriors. Aber ich gibt ja auch Iron Circles, noch viel geiler.
Oh. Ja. Nur die Legio Kybernetica hat tatsächlich die Antwort gegen Contemptor-Schwärme. Das ist die einzige Mannschaft, die, glaube ich, da so ein bisschen mal gegen angehen kann. Ich sag nur Gravitationswaffen, die sind einfach der Wahnsinn.
Ja, aber ich sag mal, so ein 10er-Trupp Laserkanonen ist halt auch fies, ne? Also
10er-Trupp Laserkanonen,
absolut.
Iron Havocs mit Laserkanonen, hier Rapiers mit Grafkanone obendrauf oder mit Quad-Laser. Da gibt's schon Möglichkeiten, ne?
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber das finde ich auch immer ganz gut, wenn man halt paar Dreadnoughts aufstellt, halt auf jeden Fall, um da so die Würze mit reinzubringen. Mhm. Aber ich glaube halt jetzt ein ganzes Bundle ist hart heftig. Kann man machen, aber das muss halt im Vorfeld abgesprochen sein, glaube ich.
Derideo mit Doppelschwärmlaser habe ich auch noch einen für einen Warrior.
Oder Rodeo Sportboot.
Meine Güte. Wo wir bei Sportbooten sind.
Ja.
Die Ultramarines haben einen Primarchen, der gern mal Ruderboot genannt wird. So heißt er aber gar nicht. Der heißt nämlich Robute.
Ja, so ist so.
Ruderboot, okay. Gorillamann.
Ich sehe, wie du die Kurve schlagen willst. Ich bin gespannt, wie du sie zu Ende fährst.
Es ist hier mal wieder ganz tief reingegriffen in die Tiefkiste, in die Trickkiste der Übergänge. Also, Ruderboot Gorillamann, der Primarch der Ultramarines, sitzt in seinem wunderschönen Ultramar und kriegt Wind davon, dass nach Kalth oder quasi parallel dazu auch noch Nukeria angegriffen wird. Und eigentlich denkt er sich, boah, was für eine Scheiße, jetzt haben wir hier gerade schon die richtige Klatsche auf Kelt bekommen. Das können wir uns nicht gefallen lassen. Auf geht's nach Nukeria. Denn dort...
Darf ich einmal intervenieren? Für alle, die jetzt mit Kelf überhaupt nichts anfangen können, das ist so der Punkt, wo die Ultramarines Wind von der Horus Heresy bekommen.
Ja, genau.
Genau, das ist eine kleine Stadt in Baden-Württemberg, wo auch der KSK stationiert ist. Das ist Kalf.
Was?
Naja.
Kalf.
Nee, aber ja, das ist der Punkt, wo die Ultramarines in die Horus Heresy gezogen werden. Genau.
Genau, ne, da denken die nämlich noch, dass die Wordbearers, angeführt vom Ultra-Arschloch, aber auch fantastisch geschrieben, Lorga, mit die besten Freunde von denen wären. Was ich für relativ kurzsichtig halte, wenn man bedenkt, was die Ultramarines den Wordbearers in der Vergangenheit so angetan haben. Nun ja, aber nichtsdestotrotz zeigen die Wordbearers dann auf Kelth ihr wahres Gesicht. Der Planet wird im Prinzip unbewohnbar gemacht durch Orbitalbombardement und dann gibt es halt lange ganz, ganz schlimmen Krieg, Kampf in den Katakomben unten drunter und so weiter und so fort. Ja, und der gute Lorga zieht halt in seinem Krieg gegen die Loyalisten, also durch das Segmentum Ultima, und zieht halt eine Schneise aus Vernichtung und Blut hinter sich her. Ne? Mit dieser Schneise aus Vernichtung und Blut möchte der halt so möglichst viele Seelen ins Chaos schicken, ne? Also in den Warp, um dann damit den Ruinstorm zu beschwören. Ne? Das ist im Prinzip einer der Risse in unserer Realität. So, dazu dann aber später nochmal mehr. Also das passiert in Kelth. Parallel dazu wird halt Angron im Prinzip nach Nukeria geschickt, will aber auch selber nochmal dahin, weil das ist ja, wie wir in der letzten Folge erfahren haben, sein Heimatplanet quasi und der Ort, wo Angron quasi vom Imperator seines Last Stands mit seinen Gladiatorenbrüdern beraubt wurde. Angron, wie der Name so vermuten lässt, ist extrem wütend über alles, was da so ist und landet halt auf an der Stelle, wo sein Last Stand gewesen ist und da findet er halt nur noch die immer noch da liegenden blanken Knochen seiner ehemaligen Waffenbrüder. Ne? Das lässt Angron noch mehr wütend werden, wenn es überhaupt noch geht. Und ihr werdet auf jeden Fall merken, der wird immer wütender. Das geht noch. Das ist im Prinzip Hulk, was Wut angeht. Und,
ja, aber da geht's noch.
Wutkumulation. Da geht's noch. Also da ist er nur schon... It's over 9000, aber das heißt da noch nicht.
Das ist so ein cooles Buch, wo das drin vorkommt, wie er wieder nach Nukeria kommt und dieser King Joffrey-mäßige König und so, super.
Ja, also der ganze Verräter ist irre gut. Und der macht sich dann, weil Angron ist ja auch hier dieser Super-Empath und ist auch künstlerisch gar nicht so unbegabt und macht sich halt schicken Halsschmuck.
Rot.
Ja, das stimmt. Und er sieht auch ein bisschen aus mit seiner Gesichtsbemalung wie mit der Schminkkanone beschossen. Naja, auf jeden Fall macht er sich schicken Halsschmuck aus den Schädeln ein paar der Schädel seiner ehemaligen Waffenbrüder und trägt die halt an seiner Rüstung vor sich her. So. Und weil ihm das halt alles komplett gefühlsmäßig überwältigt, denkt er sich, okay, diesen Scheißplaneten äschern wir hier ein, wir töten alle und jeden. Und damit fängt er an. Das geht dann so lange, bis dann die Ultramarines es schaffen, durch die World Eaters Blockade durchzubrechen mit ihren Schiffen und selber, angeführt von Robut Gilliman, auf dem Planeten zu landen. Ne? Und Lorga kommt auch noch dazu. Also gibt ein richtiges Free-for-All. Es geht hin und her, hin und her, hin und her. Und dann kommt es halt zu einem Standoff zwischen Robute Gilliman und Angron. Und die beiden kämpfen. Ne? Dabei kommt es halt dazu, dass Robute einen dieser Schädel kaputt macht, dass ist komplett, das bringt das Fass zum Überlaufen für Angron. Und in einem Schrei, der quasi nicht mehr menschlichen Ursprungs sein kann,
rastet er halt komplett aus. Ne?
Genau. Der Boden,
du bist eine Schlampe. Ich bin normaler Mensch. Weil dein Ruf kaputt geht, nicht meiner. Und dann knallt das richtig.
Ja. Ja, und der dreht halt komplett frei. Und Lorga, der zugegen ist und das Ganze halt so mitbekommt, der ist ja super Warp-sensibel, so, ne? Der ist ja quasi so ein Warp-Prophet an dem zu dem Zeitpunkt. Und der merkt halt, dass dieser Schrei, der löst halt im Warp was aus. Und ja, Angron steigert sich da immer weiter rein. Ne? Der Kampf geht halt richtig ab. Und parallel Lorga merkt halt schon im Vorfeld, dass Angron im Prinzip aus dem letzten Loch pfeift. Ne? Die Schlechternägel, die ihn halt zu dem machen, was er jetzt ist, die richten ihn mit und mit zugrunde. Ne? Also im Prinzip hat der Gehirnkrebs im Endstadium und der sowohl mental wie physisch bröckelt der halt weg. So, und Lorga merkt halt schon, und bespricht das auch mit seinem Bruder Magnus, dass er seiner Meinung nach Angron nur retten kann, wenn er ihm irgendwie auf den, wie heißt das, auf den Eightfold Path schickt. Also den achtfaltigen Pfad.
Den achtfachen Pfad nennen sie das, glaube ich, in Deutsch.
Ah ja, sehr gut. Und ja, ne, wissen alle, was hat 8 Wege, 8 Richtungen? Der Chaosstern, ne? Also der weiß noch nicht so genau. der weiß noch nicht ganz genau so wirklich, was das ist. Also wir sind ja hier noch in der Anfangszeit überhaupt der Dämonenbeschwörung innerhalb von Space Marine Kreisen und sowas, ne? Also das ist alles noch ein bisschen experimentell, aber er weiß halt irgendwie in die Richtung, kann er da was machen. So, Angron flippt komplett aus. Durch diesen Schrei wird halt so ein kleiner Riss in der Realität aufgetan. Lorga fängt an, halt irgendwie so ein bisschen ritualmäßig was zu starten. Und in absoluter Einigkeit, sage ich jetzt mal, mit den irgendwie diesen Schmerzensschreien Angrons, fängt er halt an, auf einer Sprache, die noch nie von einem Menschen zuvor gesprochen wurde, ein Ritual zu intonieren. Das merken parallel die übrigen 12 Librarians der World Eaters, die halt sagen, so, Moment mal, hier läuft irgendwas komplett falsch. Wir müssen was tun. Und die vereinen im Prinzip ihren Geist und zu einem Warp-Wesen, das die Kommunion heißt, und schaffen es, es wird immer verrückter, schaffen es, Angrons Seele von Angrons Körper zu lösen. Und dadurch wollen die halt Angron wiederum irgendwie retten, weil die merken so, okay, hier passiert gerade was mit unserem Primarchen, was überhaupt nicht geht.
Das ist echt super, ne? Also das ist auch wirklich ein wahnsinnig guter Roman, wie diese Skripturen diese Rolle bei den World Eaters einnehmen, obwohl sie da eigentlich von allen abgefuckt werden. Keiner hat Bock auf die. Und ja, genau, das ist super, ne? Also ist richtig gut geschrieben einfach. Also Verräter gibt's auch bei Spotify, richtig gutes Buch.
Ja, lohnt sich. Also da sind auch viele Sachen drin, ne? Hier auch die Wolf Time ist kommt drin vor und also richtig gute Sachen. Wie hieß das? Nicht Wolf Time, Night of the Wolf, so, ne? Parallel dazu merkt halt Lorga, wie ihm das Ganze entgleitet, und der stellt im Prinzip diese Kommunion im Warp. Und dann kommt es zu einem Schlagabtausch, und da merken dann halt diese Librarians, boah, scheiße, dem sind wir nicht gewachsen. Ne? Lorga ist halt im Warp mindestens genauso mächtig wie zu Fuß, sag ich jetzt mal. Und es kommt halt zu einem Schlagabtausch, den gewinnt Lorga auch. Und Angron wird im Prinzip, Angrons Seele wird da mit Dämonen ein bisschen verschmolzen, zurück in seinen Leib gepackt. Die fallen alle zurück aus dem Warp. Ein paar von den Librarians platzt der Kopf. Lorga ist komplett am Arsch. Und ja, Angron erfährt seine Apotheose und steigt auf in den Dämonenstand und wird Dämonenprinz. Könnte man auch als Abstieg bezeichnen.
Ja, auf jeden Fall. Also dann ist auch wirklich die komplette Hoffnung verloren bei dem.
Ja, also volle Pulle. Ne? Das wird ihm Perturabo auch in einem späteren Zeitpunkt mal ziemlich eindeutig klar machen, dass das nicht unbedingt von Vorteil ist. Aber das kommt dann ein andermal. Werden wir dann hoffentlich mal in sehr ausführlicher Form über Perturabo sprechen. Also, Angron verwandelt sich halt, ne, der wächst und hat natürlich furchtbare Schreie. Sein Blut verwandelt sich in Quecksilber, das verwandelt sich in Lava, bis es dann im Endeffekt sich in Dämonenfeuer verwandelt. Ja? Also das ist alles sehr blumig beschrieben. Ne? Ich hasse es, wenn mir das passiert. Aber Angron, ne, ich meine, der heißt ja schon
bei
so.
Mir immer nachdem ich bei Mexikaner essen war.
Ja, da verwandeln sich ganz andere Sachen in Lavaströme. Und
ich hab Dämonen da in der Kimmel. Oh.
Der erkennt natürlich, dass diese 12 Psionika der Grund dafür waren, dass er die ganze Zeit Kopfschmerzen hatte, weil neben seinen, also seine Geschlechternägel, die sangen halt die ganze Zeit, wenn die auch nur im Ansatz in seiner Umgebung gewesen sind. Und was macht man da? Natürlich, man wird die Typen los. Ne? Der zerfetzt die restlichen Psionika, die noch da sind, und damit gibt es keine Psionika mehr in den World Eaters, bei den World Eaters. Das wiederum gefällt Korn sehr gut, weil der hasst ja Hexerei. Natürlich ist ja ein Mann der Tat eher. Ne? Und und daraufhin verfällt halt die Legion der World Eaters komplett ans Chaos. Und wir haben damit den ersten Dämonenprimarchen.
Yeah.
Einige weitere werden folgen. Ja.
Damn.
Das wäre halt der Aufstieg oder Abstieg, je nachdem, wie man sieht, von Angron. Ich mag übrigens, je länger das Dämonenprimarchenmodell raus ist, umso mehr mag ich es eigentlich. Ich finde ihn mittlerweile
ich ganz auch,
cool.
Ich mag das gerne. Ich finde das das beste Dämonenprimarchenmodell, beziehungsweise das beste 40k-Primarchenmodell tatsächlich.
Ja.
40k, ja. Also ich finde das Fortschritt Fulgrim noch ein bisschen geiler, aber
der ist schwer zu toppen, glaube ich.
Ja, aber Warhammer ist Angron wirklich schon top.
Ach stimmt, der neue Fulgrim ist von Forgeworld, ne?
Ja, leider.
Was für ein Jammer, ey.
Keine Ahnung, wie man den transportieren soll, aber der ist halt Zucker.
Ja, weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klares Vitrinenmodell, ne? Also da hätte ich allein beim Stehen schon Angst, dass der irgendwie zu lang, wenn er zu lang irgendwie in der Sonne oder nicht in der Sonne steht oder so oder keine Ahnung.
Habe ich auch noch nie in Natura gesehen, tatsächlich.
Hatten wir nicht einen in der Warhammer World gesehen?
Weiß ich nicht. Gilt das?
Das war ein bisschen viel, ne? Was man da gesehen hat.
Da ist er in seinem natürlichen Habitat.
Ja, das zählt gar nicht.
Ah, okay. Nee, auf jeden Fall, das ist ein Kracher. Ja, aber wie gesagt, der Kopf, der ist immer noch so ein bisschen tomatig, finde ich, ne? Aber gut. Es gibt auch so viele coole neue, so viele Umbauten von dem, die ich gesehen habe. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal, um den irgendwo hinzustellen. Apropos hinstellen.
Ich wollte mir den ja tatsächlich noch holen, ja.
Ja, geil. Jetzt auch für Projekt hier?
Ja, genau, fürs Armageddon-Projekt. Also ich habe da nicht wirklich Verwendung für, aber ich will den unbedingt bauen und bemalen.
Da gibt es so geiles Artwork von dem, wo der Kopf, der sieht ja immer irgendwie anders aus, ne? Der sieht eher aus wie so ein roter Schädel, wo halt einfach nur so Haut drüber gezogen ist, ganz eng. So fände ich den richtig geil. Da bin ich am Überlegen, wie ich den so in die Richtung kriege.
Ja, aber ich hatte auch nicht mehr Grabowski, diesen generischen. Schade, dass Grabowski heute krank ist, aber mit dem habe ich mich auch letztens über Dämonenprimarchenmodelle bei 40k unterhalten. Und da sind wir auch beide zum Schluss gekommen, dass wir Angron eigentlich ganz cool finden, aber Mortarion so gar nicht. Und da fände ich tatsächlich, wenn man das alte Epic-Modell von Mortarion kennt, der sah ja wirklich aus wie Gevatter Tod, wenn man sich da mehr annähern würde, wirklich eine Kapuze so weit ins Gesicht gezogen, dass man das Gesicht gar nicht mehr sieht und so, also den schon ein bisschen gruseliger machen wäre, der wirkt halt auch so hart überladen. Aber über Modelle wollen wir später sprechen. Wir wollen jetzt über Waffen reden, denn.
Ja, genau. Und natürlich, wie man sich das vorstellen kann, der Lord der Schlacht, der Ayatollah auf Köpfe-Roller, der hat natürlich einen ganzen Schrank voller Waffen. Und ich möchte hier mal auf so die drei bekanntesten eingehen. Im Prinzip sind es aber auch im Endeffekt die zwei bekanntesten, weil bei einer gibt es auch so ein bisschen was Kanon-Schwierigkeiten, aber ich habe mir das ein bisschen zurechtgelegt, wie ich mir das erklären könnte. Und zwar rockt der gute Angron oder rockte, dass die schwarze Klinge das Korn, und zwar wird das in der Dämonensprache von Sarum Wurakt genannt. Ja, also Wurakt. Und vielleicht klingt es wie ausgebrochen, wenn es richtig gesprochen wird. Ich bin lange nicht, mein Sarumisch ist ein wenig eingerostet. Ich
würde sagen, mein Dämonisch ist auch richtig eingerostet.
Ja. So, Sarum ist eine Welt im Ultima-Segmentum. Und ist aber eine Forge World des dunklen Mechanikums. Ja? Und die Klinge ist halt auch vom dunklen Mechanikum geschmiedet worden und hat die nette Eigenschaft, immer stärker zu werden, je mehr Seelen das Ding absorbiert.
Nice.
Genau. Und natürlich in den Händen absorbiert das jede Menge Seelen. Und zwar wird das Ding ganz prominent bei der Schlacht am Eternity Gate während der Belagerung Terras eingesetzt und hat zu dem Zeitpunkt schon 1 Million Seelen absorbiert. Das ist sehr praktisch, dass das immer so glatte Zahlen auch immer, ne? Das ist so genau 1 Million.
Da ist so ein Zähler dran.
Ja. die wird auch noch... ich greife jetzt mal ein ganz klein bisschen vor, aber diese Klinge wird auch noch im ersten Krieg um Armageddon von Angron geführt. Also das hat er echt eine ganze Zeit lang. Und ohne jetzt zu viel zu erzählen, da wird das Ding zerhauen. Ja, zerspringt in 1000 Teile und Angron wird da ja auch, sage ich jetzt noch nicht. So, auf jeden Fall braucht Angron dringend ein neues Schwert. Und da kommt es zum glücklichen Zufall, dass er an Samniarius kommt. Auch die Klinge des falschen Gladiators, ja, genannt. Denn, wie das so ist mit dem Typen, der seinen Hype natürlich sehr selber glaubt und sich für den krassesten Krieger des Universums hält, kriegt Angron mit, dass es wohl im Auge des Schreckens einen Planeten gibt, der von einem Slaanesh-Dämonen bewohnt wird. Slaanesh-Dämonen. Also nicht nur einem, aber dieser eine Slaanesh-Dämon ist der Herrscher über diesen Planeten. Und der hat so einen Gladiatorenkampf-Arenen-Ring da aufgebaut und fungiert da halt als Ringleader und sagt so, er ist der krasseste Krieger in diesem Universum. Und kämpft da halt gegen alle möglichen Leute und zerstückelt die und meint halt, er ist der Geilste. Das kann natürlich ein Angron nicht auf sich sitzen lassen und macht sich halt auf den Weg auf diesen Planeten, um den Slaanesh-Dämon herauszufordern. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der Kampf dauert ganze 3 Minuten. Angron tritt an mit einer Eisenstange, das war's. Und kloppt.
Und er nimmt sich den Stuhl und oh mein Gott, was macht er jetzt? Ja,
also wirklich. Nicht so beeindruckend von dem Slaanesh-Dämon. Innerhalb von 3 Minuten kloppt er den mit der Eisenstange in Form quasi, also der haut den tot und bindet den in Form eines neuen Schwertes, und zwar Samniarius. Und ganz zufällig sieht dieses Schwert genauso aus wie sein erstes Schwert. Wie wurg.
Ja, aber das kann auch einfach sein, weil Angron wahnsinnig kreativ ist.
Ist halt auch ein Gewohnheitsmensch.
Und ein Griff vorne scharf, was soll ich sagen? Also.
Ja. Ja, also das ist ja schon recht special von der Optik her auch das Schwert. Dieses schwarze Schwert, was er da auf Armageddon, beim ersten Krieg um Armageddon trägt, da gibt es tatsächlich relativ heftige Kontinuitätsprobleme, weil es wird wirklich betont, dass er nur dieses Schwert hat und damit kämpft. So. Und das wird da halt zersplittert, da kommen wir auch bei unseren Armageddon-Folgen, wenn es dann tatsächlich genau um den Krieg geht, kommen wir da nochmal zu. Auf jeden Fall, es wird zerstört und Angron lässt, weil er ja immer noch, er ist ja ein Dämonenprimarch und der muss sich ja in der Real, im Realraum auch halten können, werden überall auf Armageddon so Korn-Monolithen erbaut, um halt Korns Essenz und seine Macht auf dieser Welt zu bündeln und zu halten, sonst würden sich die Dämonen auflösen bzw. schwächer werden, inklusive Angron. Und diese Monolithen werden so beschrieben, das sind halt so grobschlächtige Steine, die mit Holz, Körperteilen, Blut und Waffen verfugt sind. Und die stehen auch teilweise noch nach dem ersten Krieg um Armageddon da. Genau, es wird halt dieses Schwert beschrieben in der einen Geschichte, wie Angron auch dann besiegt wird oder es zersplittert, bla 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 bla. Und dann gibt es so eine Kurzgeschichte, die auch sehr, sehr gut ist. Angrons Monolith nämlich, die spielt im dritten Krieg um Armageddon. Und da sind die Reliktors in diesen äquatorialen Dschungeln von Armageddon unterwegs. Und da ist auch so ein Monolith und dann wird halt beschrieben, dass Angrons Waffe stückweise da drin verarbeitet ist. Und ich denke so, ah geil, die greifen das wieder auf. Und dann wird aber explizit gesagt, dass es die Splitter von Angrons Axt sind. Also das ist so ein richtig dämliches Kontinuitätsproblem. Kann natürlich auch, naja, vielleicht sind die Reliktors auch ein bisschen doof und können Schwerter von Äxten nicht auseinanderhalten. Man weiß es
nicht. Die heißen Reliktors, die sollten sich ja mit Relikten auskennen.
Sehr, sehr... Fand ich sehr unglücklich.
Potato, Potato.
Also, ne, also es kann auch keine falsche Übersetzung sein, dass das Ding eigentlich Blade, also Klinge heißt. Da könnte es ja beides sein. Nee, ich habe bei beiden die englische Version gelesen. Fuck, okay. Also, es ist schon Schwert und Axt.
Apropos Axt. Da kommen wir zu Spine Grinder. Und Spine Grinder ist die Axt von Angron, wie sich eure... wie ihr euch schon denken konntet nach meiner tollen Einführung gerade. Und natürlich muss der gute Mann auch eine Axt haben, ist ja auch ein Kornheini. Und auch bekannt ist Spine Grinder und Grinder unter dem Namen Persiax Torheit oder Persiax, Persiax, man weiß es nicht.
Unter dem Namen ist es übrigens viel bekannter, würde ich sagen. Viel, viel bekannter.
Auf jeden Fall ist diese Axt eine ziemliche Torheit. Das ist eine riesige Kettenaxt mit doppelter oder dreifacher Kettung, sagt man das so? Also nebeneinander.
Und 5000
ne, um Schäden. Noch mehr zu ketten, ja, damit. Und zu Axten vor allen Dingen. Und die ist mal wieder vom dunklen Mechanikum gebaut worden auf der Welt Persiax. Zehntausende starben bei der Herstellung dieser Axt, alleine schon beim Farmen des super seltenen Materials Indomteit, wie auch immer das vernünftig ausgesprochen wird, Indomteit, auf jeden Fall was super seltenes und hartes wahrscheinlich. Und ja, das dunkle Mechanikum hat dann diese Axt extra für Angron hergestellt, um die dem als Zeichen ihrer Untertänigkeit darzubieten. Ne? Also es ist halt ein Tribut gewesen. Aber weil Angron ja so ein ausgeglichener und auch dankbarer Typ ist, es ist halt ein Korn-Anhänger. Ja? Und wenn Korn eine Sache nicht mögen, dann ist das Unterwürfigkeit und hier so Tributdinger, ne? Die zahlen den eisernen Preis. So. So sieht es nämlich aus. Sowas wird genommen oder eben nicht. Naja, daraufhin bringt der halt die ganzen dunklen Mechanikumstypen um. Ja, also daher die Torheit von Persiax.
Ihr bringt mir ein Geschenk, ne? Ach, ihr Trottel.
So, genau.
Ich bringe euch auch ein Geschenk, das Geschenk des Todes.
Das ist genau hier in meiner Tasche. Ah, es ist tot.
Ja, also konnte man sicher nicht...
Kennt ihr doch diese Angst?
Konnte man sicher nicht ahnen, nachdem der 10.000 Jahre da sich durch die Chaoslande geschnetzelt hat, dass der auf sowas nicht allzu gut zu sprechen ist. Aber, anstatt... Genau, die Begründung war nämlich, also zum einen waren die ja total unterwürfig, das fickt ihr natürlich schon total ab, aber was nochmal on top ist, die Herstellung dieser Axt als Tribut ist ja eine völlige Verschwendung von Energie. Und diese Energie hätte man ja auch ins Schlachten stecken können. Das ist also das größte Vergehen gewesen. Ja. Und daraufhin werden sämtliche Priester von Persiax gekillt. Und trotzdem hat Angron damit seine schöne neue Super-Axt. Zwei Ketten, genau. Hat die. Und damit axtet und kettet er bis heute.
Finde ich gut.
Ja. Ansonsten großartig Konflikte muss man ja nicht, es ist immer das Gleiche, ne? Der wird halt irgendwie auf einen Planeten geschmissen. Einmal springt er vom Dach seiner Battle Barge.
Ja, da komme, ne, ich jetzt ja zu. Da
von daher ich jetzt ja zu, Dennis, will ich da jetzt nicht weiter eingehen. Mach mal.
Ja, und wir wollen natürlich über Angrons bekannteste Schlacht reden. Und die ist, glaube ich, was so Games Workshop angeht, wohl die Schlacht um das Eternity Gate. Und das zieht sich so der Angron-Storystrang so Siege of Terror 2, 3 und gipfelt dann in 4 in Saturnine, beziehungsweise Kriegslist. Und das geht aber so los, es gibt halt immer so Kriegskonzile unter den Verräterprimarchen und ja, Fulgrim ist immer nur am Kichern und findet das alles lustig und irgendwie erregend, was da auf Terra passiert. Angron ist einfach nur wütend die ganze Zeit. Ja, und die einzig wirklich zurechnungsfähigen Kollegen von Horus sind eigentlich Perturabo und Mortarion. Und so fällt
es auch. Was ja schon was heißt.
Ja, ja, voll. Aber so fällt es vor allen Dingen der Death Guard zu, sozusagen die Speerspitze zu bilden und den imperialen Palast anzugreifen. Und da ist Angron tatsächlich so ein bisschen neidisch, weil eigentlich wurde ihm versprochen, also in seiner Wahrnehmung auch, dass er und seine World Eaters diejenigen sein sollen, die als erstes auf die Mauern zustürmen. Das Problem ist ja aber, dass der Imperator da unten ja so einen psionischen Schutzschild kanalisiert, wodurch Dämonen und so noch nicht wirklich landen können. So, und das müssen quasi die Verräter erstmal beseitigen, bevor überhaupt Dämonen da richtig Fuß fassen können, weil die können sich nicht wirklich materialisieren bzw. standhalten auf Terra, weil der Imperator halt einfach zu mächtig ist, was das angeht. Ja, dann flippt halt Angron immer weiter auf der Bezwinger, heißt ja sein Schlachtschiff auf Deutsch, ne? Die Conqueror?
Ja, ja, die Conqueror, ne? Genau,
Bezwinger. Ja. Und Loterra Saren, die Schiffsmeisterin, die findet das Ganze zunehmend nervig und er schlachtet sich da halt schon durch die ganze Schiffsbesatzung und greift die Maschinenräume an und sie hat so ein bisschen Angst, dass gleich die Conqueror in einer riesigen Plasma-Explosion an Terras Firmament zu sehen ist.
Dazu und, ganz kurz, ne, was ich ja richtig geil beschrieben ist, dass die halt merken, je länger Angron sich irgendwie in der Tiefe der Bezwinger aufhält, dass das Schiff verändert sich ja um ihn rum mit und mit, ne? Das fand ich auch ganz geil, dass er auch so korrumpierende Wirkungen hat, einfach
durch die Anwesenheit. Ja, das ist halt auch total cool. Khan stürmt da halt auch durch die Gegend und versucht ihn irgendwie abzulenken, beziehungsweise irgendwie auf ihn einzuwirken, ist immer in Vox-Kontakt mit Loterra Saren und sie schließt dann halt immer mehr Shots und sowas, um Angron da so ein bisschen längs zu leiten und so. Und die Nightlords haben tatsächlich immer noch dieses Labyrinth, wo Conrad Kersmer Vulkan drinne eingesperrt und gefoltert hat und ihn versucht hat zu töten auf der Nightfall. Und in dieses Labyrinth sperren sie dann Angron ein.
Das soll schon schief gehen.
Um sich Zeit zu verschaffen. Und ja, aber das hält den halt auch nicht lange auf. Ne? Er boxt sich da halt stumpf durch die Wände und die ganzen Fallen da drinnen, da ballert er halt einfach so durch und wird halt einfach immer wütender. Aber tatsächlich verschafft sie ihm ein bisschen Zeit. Und letztendlich, als er aus diesem Labyrinth raus ist, fängt er halt nicht an, dieses Nightlords-Schiff auseinanderzunehmen. Nee, er springt halt vom Schiff aus Richtung Terra. Also völlig irre. Es ist wirklich so ein Creed-Moment. Also da läuft ganz sicher Creed im Hintergrund und er springt Richtung Erde.
You und, can take me higher.
Wie so ein Meteorit, ja, saust er halt nach Terra.
Ich peil den Ziergarten vom, ja, Imperator an.
Ja, genau. Denkst du dasselbe, was ich denke?
Ziel auf die Hecke.
Ziel auf die Scheiße.
Ich fick die Buchsbaumhecke.
Wenn man mal darüber nachdenkt, wie viel Energie und Ressourcen darauf verwendet worden sind, um Angron irgendwie an die Leine zu nehmen oder bei Laune zu halten. Wenn man das in die Belagerung gesteckt hätte, wie weit die Verräter gekommen wären mit ihrem Grab.
Ja, dann hätten die halt auch viel früher da, glaube ich, amtiert, aber das ist ja das, was die, also ich sag mal, die Emperor's Children, die dann auf Terra da unten quasi nur noch ihren Schweinkram gemacht haben, anstatt sich auf die Belagerung zu konzentrieren und all diese ganzen Faktoren, also so richtig fokussiert waren ja eigentlich wirklich nur Death Guard und
Iron Warrior.
Sons of Horrors und Iron Warriors. Ja.
Das ist auch so geil, schon im alten, im ersten Chaos-Kodex ist das ja schon drin beschrieben, ne? Und das war das, boah, ich hab das als Kind, ich hab das gewälzt, immer und immer wieder, ne? Wie dann irgendwie so, ja, okay, die Emperor's Children, die werden ja, die sind ja auch auf Terra, aber nach kurzer Zeit hauen die einfach ab vom imperialen Palast und fallen dann nur noch über die Dörfer her, um die Einwohner da in Drogen umzubauen. So. Einfach, die werden halt einfach konsumiert. Aber nicht gegessen, sondern durch die Nase gezogen einfach. Ja, mega.
Ja, ich habe auch gerade in diesem Realm of Chaos 2 Buch ist ja diese legendäre Doppelseite von der Siege of Terra. Und die jetzt nochmal zu lesen nach all den Jahren, ist total spannend, wie viele Elemente sie übernommen haben in die moderne Siege of Terra. Finde ich richtig, richtig gut. Und das liest sich tatsächlich so, als wäre das ein Teil von der modernen Siege of Terra. Finde ich total cool.
In welchem Buch war das?
Realm of Chaos 2.
Ah,
Richtig, richtig cool. Das hat richtig viel 40k-Stuff drin. So. Richtig viel Horus Heresy ist richtig, richtig gut.
Das ein Reprint? Oder ist das
Das ist dieser Reprint, den man in der Warhammer World kaufen kann.
Okay.
Realm of Chaos 1, 2 und Rogue Trader kaufen, genau. Genau, er springt dann halt nach Terra und da geht das große Gemetzel dann los, ist alles sehr blumig beschrieben, geht alles ziemlich ab und letztendlich er erschlägt, glaube ich, sogar irgendwie den Cousin von All Person oder sowas. Irgendwie sowas war da noch, ich erinnere mich so vage dran. Und er trifft dann letztendlich auf Sanguinius. Übelstes Battle. Angron ist aber halt wegen der Macht des Imperators relativ geschwächt da unten. Und schafft es aber tatsächlich, Sanguinius auf seinem Schwert aufzuspießen. Der Sanguinius ist ja aber auch ein krasser Ficker. Und diese Aura vom Imperator heilt ja auch seine Leute immer so ein bisschen und so. Und da halten die länger durch, lalalala. Und
was Angron wieder wütend macht.
Und Sanguinius sagt halt auch zu Angron, das hier ist nicht der Moment, wo ich sterben werde. Weil Sanguinius hat seinen Tod ja schon gesehen, bla bla bla. Und steckt halt auf diesem Schwert und sagt sich, ja, alles klar. Und reißt dem Angron die Schlechternädel aus dem Gehirn. Woraufhin Angrons Schädel explodiert und er wird aus der Siege of Terra ausgeladen.
Und das ist ja auch nicht gerade eine Sternstunde Angrons, was da seine Reaktion ist, ne? Während der jammert ja richtig, während Sanguinius da am Rupfen ist, ne? Nein, bitte nicht. Das ist alles, was mich noch ausmacht. Der hat da tatsächlich Angst um seine Identität irgendwie, ne?
Ja, der hat da einen leichten Breakdown, aber okay.
Wie witzig wäre es gewesen, wenn er danach dann sehr empath geworden wäre?
Oh mein Gott, was habe ich getan? Heilgron.
Ich kämpfe jetzt auf eurer Seite.
Heilgron oder Fühlgron.
Dämonenprinz Heilgron, der Umarmer.
Naja, hätte er zu dem Zeitpunkt nicht schon den Dämonenstatus erreicht, wäre er auch endgültig vorbei gewesen, ne?
Ja, genau. Aber er wird halt, ihm platzt der Schädel und seine Essenz wird ja zurück in den Warp geschickt. Und somit ist Angron raus bei der Siege of Terra.
Bist raus.
Ja, aber sehr cool. Also ich kann Saturnine wirklich empfehlen. War nicht mein Lieblingsroman der Siege of Terror-Reihe, aber auf jeden Fall in den Top 3. Also ich fand den zweiten tatsächlich am geilsten, wo die Verräter auf Terra landen. Den fand ich am allerbesten. Aber ja, schon sehr, sehr gut.
Ja, und wie man es nicht anders denken kann, weil er zurück in den Warp verbannt wurde, da bleibt er natürlich nicht ewig. Wie lange er jetzt dort hin verbannt wurde, das ist jetzt nicht so ganz klar. Es gibt ja eigentlich so richtig große Konflikte, würde ich sagen, nicht wo er auftaucht, sondern wahrscheinlich eher so vereinzelt oder er schlachtet sich halt einmal quer durch den Dämonensektor oder auf verschiedenen Dämonenwelten, bestimmt auch die ein oder andere imperiale Welt, aber der erste so richtig große Konflikt und da ist auch eher so, ich sag mal, die Hauptfigur, das ist genannt die Dominion of Fire Geschichte, jedenfalls das ist so meines Wissens nach der erste große Konflikt und das findet erst Mitte des 38. Jahrtausends statt. Also ich weiß nicht, ob... Ja, das ist eine ganze Ecke weiter weg. Ich vermute aber schon, dass er zwischendurch durchaus seine Eskapaden auf dem einen oder anderen Planeten oder Sektor absolviert hat. Aber das ist halt definitiv eine Ära, die auch echt heftig war. Das ging auch, glaube ich, gute 200 Jahre, wie er mit ungefähr 50.000 Legionären, die guten alten Kornberserker, unterwegs ist und den imperialen Raum verwüstet. Also der ist natürlich jetzt nicht für die Landnahme großartig zuständig, aber vor allem halt alles ins Chaos stürzen, provoziert Kriege dadurch und Aufstände. Naja, das ist natürlich, was der so hinterlässt. Das breitet sich über insgesamt 70 Sektoren aus. Das ist kein Pappenstiel. Und das hielt lange Zeit an. Natürlich hat sich dann auch das Imperium wieder geeint, um da so ein bisschen gegen anzugehen. Aber die brauchten dennoch reichlich Orden der Space Marines. Sie brauchen Titanenlegionen und was weiß ich, wie viele Regimenter der imperialen Garde, um sozusagen so einen Gegenkreuzzug zu kreieren, um das Ganze zurückzuerobern. Also erstmal ihn natürlich, er wurde nicht erschlagen, aber er wurde zumindest insofern zurückgedrängt, zurück in die Chaoswüste, sage ich jetzt mal. Die sind lange Zeit dabei, um das ganze Gebiet wieder zu erobern, zurückzuholen. Und tatsächlich bis heute haben sie es gerade mal so auf 90% der Fläche geschafft, die zurückzuerobern. Das heißt, anteilig hat es bis heute Auswirkungen, was er damals schon angerichtet hat. Dominion of Fire. Also da war er richtig heftig unterwegs. Mhm. Dann der nächste größere Konflikt, das ist natürlich das, was wir halt hier auch im Rahmen der Aufnahmen noch deutlicher besprechen werden. Das ist halt der erste Krieg um Armageddon. Ja, es ist halt auch nachgewiesen, dass er da so ein bisschen aktiv war. Nein, er war natürlich da so der Hauptdreh- und Angelpunkt. Aber da möchte ich nicht so ins Detail gehen. Da würde ich allerdings zumindest einmal seine... Ein Teil würde ich gerne erzählen, und zwar die Leibgarde, die er mit dabei hatte. Also in diesem Fall war es nicht so eine Leibgarde wie in der Horus Heresy Zeit, also irgendwelche Prügelknaben in Form von Kataphrakti-Terminatoren, wie so viele Primarchen ja mit hatten. Das war schon eine etwas gestandenere Truppe, die unter dem Namen Gruor Praetoria bekannt wurden oder waren. Natürlich jetzt nicht im imperialen Raum, sondern, wie wir alle wissen, wer war der fleißigste Sammler von irgendwelchen Geschichten rund um die Dämonengeschichten oder Ketzereien? Das waren natürlich die Grey Knights. Die haben ja auf ihrem Mond Titan reichlich große Bibliotheken, in denen sie alles schön säuberlich auf Schriftrollen bannen, was halt an Ketzereien so bekannt wurden. Ne, die sind ja überall unterwegs. Und tatsächlich, diese Gruor Praetoria, das sind insgesamt 12 große Dämonen des Korn. Also die Bloodthirster, die Urgewalten. Es gibt Bloodthirster noch und nöcher, aber das sind wirklich so Alpha-Tiere, könnte man sagen. Und da hat er nicht nur 1, 2, 3, sondern ganze 12 mit dabei. Und das ist halt so die... Also die haben sich halt auch ihm nicht unterworfen, sondern tatsächlich haben sie quasi den Auftrag gekriegt von dem Gott Korn. Also er hat... Naja, Korn hat ihm quasi so ein bisschen die ausgeliehen, könnte man sagen. Das finde ich irgendwie schon ganz witzig. Finde ich schon irgendwie ganz witzig.
Und Leiharbeiter.
Geleased, ja. Geleased, aber die machen ihren Job. Über jeden dieser einzelnen 12 Riesendämonen gibt es noch und nöcher in den Bibliotheken der Grey Knights Ketzereien. Also wirklich Tausende über jeden einzelnen. Also jeder von denen hat schon seine Marke im Imperium hinterlassen. Also jeder einzelne dieser gigantischen Bloodthirster wirkte wie die Inkarnation des Gottes himself. Also ihr könnt euch ich weiß nicht, wie groß ist so einer? Stellt euch jetzt mal so ein Thunderhawk Gunship vor. Also wirklich ein großes, großes Kanonenboot sozusagen der Space Marines. Das sind und so 6 Meter Schulterhöhe würde ich jedem einzelnen von diesen Dämonen halt schon zutrauen. Also es waren wirklich richtig fiese Viecher. Und die werden wir auf jeden Fall nochmal wiedersehen oder hören. Und zwar, wenn es dann wirklich um den ersten Krieg von Armageddon losgeht. Weil da gibt es so ein kleines Aufeinandertreffen zwischen, ich sag nur, Grey Knights und Bloodthirstern. Ja, ein anderer, finde ich, sehr interessanter Konflikt, und das ist halt auch eher der aktuelle. Und da haben Andy und ich uns ja so wirklich durchgewühlt, zumindest für das, ich sag mal, aufgedröselte Intro der ganzen aktuellen Lore, Angron, der Rote Engel, das Hörbuch. Das war ja echt, war ein Stück Arbeit, könnte man sagen. Für die Ohren, fürs Hirn.
Puh, ja, war katastrophal. Also war wirklich ein schlimmes, schlimmes Buch, muss ich sagen. Also das war echt ein neuer Tiefpunkt, so was Black Library angeht. Ich habe das jetzt schon öfters angeteasert, dass es echt nicht gut war, aber das war wirklich holla. Ich versuch's ja immer wieder. Ich will ja wirklich nicht der sein, der immer viel meckert über die aktuelle Lore und die aktuellen Bücher.
Aber vielleicht deswegen, dass man so sich da reinfühlen kann.
Das wird hier keiner hören, der bei Games Workshop irgendwas zu sagen hat. Aber ey, Qualität ist echt besser als Quantität. Ich habe das Gefühl, bei der Fülle an Büchern, die da immer rauskommen, da leidet das halt extrem drunter. Ne? Ich greife mir immer mal wieder so einen aktuellen Roman, auch Sachen, die gerade rauskommen, hole ich mir dann direkt. Ne? Ich habe diesen Dschungelkämpfer gelesen, richtiger Schmutz, also richtig, richtig schlecht, einfach auch null spannend, ne? Einfach ein richtig beschissenes Buch. Dann auch irgendwelche Orks, die sich immer so Erkan und Stefan mäßig unterhalten. Ganz, ganz schlimm. Aber Angron, der Rote Engel, das war echt ein neuer Tiefpunkt. Ich fand, das war wirklich, das waren die buchgewordenen Schlechternägel. Das war wirklich schlimm fürs Gehirn auch.
Wahrscheinlich, ja.
Ja, also ich sag mal, da mache ich lieber 8 Stunden Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen. Das ist auf jeden Fall nicht so anstrengend. Also ich fand das wirklich, wirklich heftig. Und die hatten da einige gute Ansätze in dem Buch. Ich fand zum Beispiel diesen von diesen, wie heißen diese, dieser Blood Angel Nachfolgeorden,
der vorkommt? Iron Snakes?
Emerald Snakes. Das ist so ein Emerald Snake, so ein Blood Angel Nachfolger, der will unbedingt World Eater sein. Und der hat so eine, wie so eine Knappin dabei, die ihn überall hin begleitet und so 1000% loyal zu ihm ist. Ja, das ist ein cooler Ansatz, aber es ist einfach so schlecht einfach. Und immer dieses yeah! von den World Eaters, die einfach ihre Gefühle nicht kontrollieren können. Es ist einfach, es wiederholt sich halt auch die ganze Zeit. Es wird eigentlich die ganze Zeit nur geboxt.
Ja, ja.
Eigentlich wird die ganze Zeit nur Fresse poliert. Und dann hast du da so die paar Grey Knights, die so ein bisschen die Story vorantreiben. Aber auch das, besonders wenn man sich tiefgehender mit dem ersten Krieg um Armageddon beschäftigt, gibt's da sehr, sehr viele Kontinuitätsprobleme. Seien es jetzt die 13 Überlebenden, die, wenn man mal alle Publikationen sich die Überlebenden durchliest und zusammenzählt, die namentlich genannt werden, wir irgendwo bei 25 landen.
Das ist so witzig.
Oder einfach, ja, einfach so die Umsetzung. Ne? Da sind viele tolle Ansätze, aber das ist einfach nicht gut umgesetzt. Also es ist wirklich, wirklich schlimm. Ich finde, das ist ein richtiges Scheiß.
Ja, also die 13 Überlebenden 25.
Ja, ich will das, also bis wir beim Krieg von Armageddon sind, beim Finale vom ersten Krieg von Armageddon, will ich das auf jeden Fall einmal konkret aufdröseln. Nicht, dass ich mich da täusche, aber ich habe mir das jetzt immer mitgeschrieben, wenn sie Namen genannt haben, und das sind durchaus mehr als 13. Ja. Und auch das einfach so gewisse Charaktere, die während Armageddon bei dieser finalen Schlacht gegen Angron eine große, große Rolle gespielt haben, die da einfach überhaupt nicht mehr präsent sind, ne? Also die werden da einmal kurz namentlich so, ja, der macht jetzt das und das, tschüssi, so, und auf einmal ist da ein anderer Grey Knight, auf einmal der Barbo, so, und das sind einfach komische Fügungen, wenn man einfach so denkt, okay, da hätten sie ja locker jetzt die Lore von dem einen aus dem anderen Roman weiterschreiben können. Nein, sie erfinden einen neuen Grey Knight, der das Ganze überlebt hat.
Nachnamen.
Das Buch an sich hatte ich ja nun auch mit, ich sag mal, Ehrgeiz angefangen. Ich dachte mir, okay, ich hatte ja schon die Vorwarnung deinerseits, aber ich dachte mir für die Aufnahme, wie cool wäre das, da jetzt schon mal so ein bisschen Background-Info und so Oh, ja, und genau, während
Was hat dir das so gebracht als Background-Info für Ankommen?
Also ich glaube, ganz am Ende dieses Gefühl,
verrückt zu werden.
Diese Erleichterung oder diese Belohnung zu empfinden, jemanden umzubringen mit schlechter Nägeln. Also, so. weil als das Buch zu Ende war, das Gefühl, da in diesem Moment, als ob ich, ne, also bei den Schlechternägeln, da wird ja Brutalität belohnt. Und ungefähr diese Belohnung habe ich gespürt beim Ende des Buches. Und das war halt so die Info, die ich halt komplett daraus gezogen habe.
Das war schon. Das ist wie so ein. Wie so ein gelesenes Yoko Ono-Konzert einfach.
Uff. Also es gab halt wirklich nur ein paar Lacher, also wirklich so ein, zwei, ne? Also irgendwie auch so zum Beispiel, dass halt, wie ihr das vorhin schon meintet, dass halt sich die Bezwinger schon während des großen Kreuzzugs halt so ein bisschen umentwickelte. Und das Schiff hat halt einfach so ein Eigenleben entwickelt. Und das finde ich halt schon ganz geil.
Ja, das muss ich auch sagen, das hat man ja in der Siege of Terror schon erfahren, dass Loterra Saren halt so hundertprozentig den World Eaters loyal ist und nachher ja diese Symbiose mit dem Schiff quasi eingeht und das wird da weitergesponnen. Das war eigentlich der einzige Mehrwert aus diesem Buch.
Ja, das finde ich ja fast ein bisschen schade, dass die da verwächst, ne?
Und
dass du halt ihr Finale quasi, also ich weiß nicht, ob sie mit dem Charakter jetzt noch sehr viel machen werden, aber so ein bisschen so die Auflösung, was nach der Siege of Terror mit ihr passiert ist.
Ja, und halt zwei andere Aspekte waren noch ganz interessant zu wissen. Einmal, was ich wirklich witzig fand, die Tatsache, dass die Besatzung der Bezwinger auf dem Schiff in einer Art von Stammsystem, also verschiedene Volksstämme in einigen Schiffssektoren leben und gegeneinander Krieg führen, also auch ihre Stammesgebiete haben. Und das finde ich halt ganz witzig so als Idee. Und das andere, und das ist nämlich dann jetzt auch, wozu ich jetzt komme, die Bezwinger dient auf eine gewisse Art und Weise als Dämonentor für Angron himself. Weil auf der Brücke hat er sich nämlich wieder manifestiert, nachdem er halt, ich weiß nicht, wir spoilern da jetzt ja nicht im Großen und Ganzen, sondern das ist ja eine Tatsache, dass er halt in den Warp.
Und wir bewahren eher Leute,
die dieses Spiel genau. Hören, würde ich jetzt mal sagen. Er wurde ja im Rahmen des ersten Krieges um Armageddon, sonst gäbe es ja auch nicht 2 und 3 noch, verbannt und da tauchte er tatsächlich auf der Brücke der Bezwinger wieder auf. Also da materialisierte er sich.
Das ist sein Respawn.
Ja. Stimmt, Respawn, ja, Computerspiel.
Das wäre doch mal ein guter neuer Slogan für uns. Beim Imperator nichts Neues. Wir hören schlechte Hörbücher, damit ihr es nicht tun müsst.
Wir sind voll
ganz ehrlich, das würde ich definitiv nicht unentgeltlich machen. Dann möchte ich auf jeden Fall Gehalt kriegen.
Nee, also das fand ich schon wirklich heftig.
Das war schon echt.
Aber das mit diesen verschiedenen Clans auf dem Schiff, krass. Das habe ich auch bei Rogue Trader im Spiel, hast du das halt auch, dass die sich gegenseitig unter Deck kabbeln und bekämpfen. Das ist schon ein geiles Konzept.
Mhm. Ja, das finde ich
Claudius, super spannend. Claudius Horus auch.
Das mochte ich auch bei den Nightlords, bei der Nightlords-Trilogie, dass das Schiff halt seine eigene Kultur hat, ne? Und dass das halt einfach weiter beleuchtet wird, ne? Halt einfach wie Städte im Schiffskörper, da wissen teilweise ja die Astartes gar nicht, was da unten überhaupt abgeht, so, ne? Das finde ich schon cool, sowas finde ich jedes Mal wieder spannend, wenn sie so dieses Schiffsleben weiter beleuchten.
Das hatten wir ja schon bei diesen Mass-Conveyors, ne? In der einen Folge, wo du dann da quasi eine komplette planetare Bevölkerung mit so einem Schiff irgendwo rankarst, ne? Irgendwie über Generationen. Da weiß man auch, dass dann nur die Zierde der Menschheit aus sowas dann wieder rauskommt, ne?
Auf jeden Fall, ja. Nee, aber wie gesagt, also es waren ein paar gute Ansätze in dem Buch. Wie gesagt, ich fand den Loterra Saren Part gut. Aber ansonsten, Alter, das war einfach so miserabel geschrieben, ne? Das war wirklich arschlangweilig die ganze Zeit. Da hat man auch mal so 10 Minuten gar nicht zugehört und hat dann seine Ohren wieder aktiviert, so während der Bahnfahrt und dann so, ach so, ja. Und man hat eigentlich gar nichts verpasst,
nee,
ne?
Nee, absolut nicht.
Unglaublich. Also viel Gewalt, aber
ja, auf Teufel komm raus, irgendwie den Bogen halt in die neue Lore zu spannen, das ist halt.
So. Ja, ja, das ist ja momentan generell auch das Problem.
Genau, dazu komme ich nämlich jetzt. Das ist nämlich so der letzte aktuelle Konflikt. Das ist natürlich brandaktuell. Und zwar hatte nämlich auf der Bezwinger der aktuelle Legions, ich sag mal, Vorsteher oder Chef Kosolax die World Eaters geeint, um halt, die halt möglichst dolle in den Krieg zu führen bei Kalkans Tribun oder auf den Angriff darauf vorzubereiten. Im Rahmen dessen wollte er halt die Bezwinger bezwingen, also er wollte den Willen brechen und halt sich selbst halt als Commander des Schiffes halt hoch manövrieren, schiffen, wie auch immer, und die Kapitänin halt vom Thron stoßen. Und im Rahmen dessen taucht dann halt Angron auf. Und der hat dann erstmal so die vier obersten Leutnants von Kosolax erschlagen. Der konnte nur abhauen. Aber mit dem Erscheinen von Angron, das ist nämlich auch nochmal so spannend zu wissen, Angron selbst dient wie eine Art Leuchtfeuer für die World Eaters. Das heißt, wenn er irgendwo auftaucht, dann werden die World Eaters davon angezogen wie Motten vom Licht. Also die strömt natürlich, also verschiedenste Warbands und Co. landeten dann nämlich auf diesem auf dem Schiff. Und deswegen wissen wir jetzt auch, wenn World Eaters zusammenkommen aus verschiedensten Regionen des Alls, nein, es gibt kein großes Barbecue oder irgendwie nette Friede, Freude, Eierkuchen oder schöne Stammesritual, Besäufnisse. Nein, die fangen an, sich gegenseitig auf dem Schiff selbst zu jagen, Teile des Schiffs für sich zu akquirieren und Co. Also die gehen echt hart aufeinander los. Und es gab nämlich zu dem Zeitpunkt, das ist ja hier mit dem großen Warbriss, der halt die Galaxis spaltete, und im dunklen Part, dem Nihilus-Sektor, da wurde nämlich ein äußerst mächtiges Gerät aktiviert, und zwar die Choral Engine. Das ist eine Art psychisches Leuchtfeuer, das so ein bisschen wie das Leuchtfeuer von Terra dient. Und das ist halt schon aktiviert. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Sogar so gut, dass die Indomitus-Kreuzzugsflotte Quartus extrem gut durch diesen eigentlich dunklen Part des Imperiums manövriert und zahlreiche Warp-Stürme ignoriert oder ignorieren kann oder umgehen kann und mit einer extrem beispiellosen Geschwindigkeit und Effizienz überall als Kampfgruppe agiert und halt dem Chaos ein echtes Schnippchen schlägt. Und Korn als ältester Gott sieht das und anscheinend hat er das auch so ein bisschen halt vorangetrieben, Angron halt auf sein Schiff wieder zurück zu verbannen oder eher wieder zu beschwören. Und Angron führt nun zu diesem Ursprung des Leuchtfeuers seine World Eaters und mit einer gigantischen Flotte. So, Grey Knights kommen natürlich dann wieder ins Spiel, da kommen wir wieder auf das Buch zu sprechen, die versuchen ihn so ein bisschen abzulenken. Es klappt natürlich nicht alles so richtig gut. Im Großen und Ganzen passiert nämlich Folgendes, dass Angron himself auf Malak landet, beziehungsweise es kommt zur großen Schlacht von Malak. Oder Malak Bael, genau. Und die Indomitus
Malak genau, Bael.
Genau, und gegen die große Indomitus-Flotte Quartus, gegen die tritt er an, weil die alle zusammengezogen wurden, um halt diese Choral-Engine zu beschützen. Und da gibt es dann halt auch ein Final-End-Battle, wo Dante mitspielt. Also die Angron kämpft dagegen Blood Angels, gegen verschiedenste anderen Orden, unter anderem gegen 60 Grey Knights und mit Tempestus Gions, und da sind Battle Sisters. Es ist ein riesiges Handgemenge. Dante ist kurz davor zu sterben. Und
der arme Mensch.
Natürlich.
Oh nein.
Ich wollte gerade sagen, der arme, ey.
Natürlich wird der von niemand Geringerem gerettet als von dem Löwen Leon L. Johnson, der taucht wieder auf, konfrontiert Angron mit seinem Schild und Schwert, geht gegen ihn vor und irgendwie hat Angron Probleme mit seinem Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil zu guter Letzt wird der Kopf von Angron mit der Schildkante von Leon L. Johnsons riesigem Belagerungsschild abgetrennt vom Leib und er wird wieder zurück in den Warp geschickt.
Also auch der Schild des Imperators, ne?
Ja, also aber auf jeden Fall, an dieser Stelle passt es. Also er zieht es wirklich durch. Und etwas kopflos läuft dann Angron gen Warp. Ja, also das sind so berühmte Schlachten, sag ich mal, in der
Post-Terrorist-Geschichte. Lässt sich unterschiedlich irgendwie festhalten, dass Angron, der große Kämpfer und Schlechter, so gegen seinen Bruder irgendwie nicht so eine Schnitte hat und dauernd aufs
Maul. Ja, er hat halt, genau, er ist halt, er, also es gibt, und das ist halt das einzig Besondere, genau, er ist halt kontinuierlich wütend und da, auf diese Art und Weise auch irgendwo berechenbar. Aber bei diesem letzten Gefecht tatsächlich hat er mal ganz kurz helle Momente, weil er auf einmal es hinkriegt, seine Flotte in drei Keile aufzuteilen. Also er agiert tatsächlich strategisch überlegt. Und das ist natürlich eine absolute Seltenheit. Aber das kriegt er nicht im direkten Konflikt hin. Ach so, stimmt. Eine wirklich witzige Geschichte. Ich bin ja auch bei Heresy ein Death Guard-Spieler und ich weiß, Death Guard in der heutigen Zeit mit Plagen, Seuchen und Co. behandelt. Da gibt's, es gibt tatsächlich eine Kornseuche und man nennt sie auch den Mörderfluch, weil bei das sollte ich vielleicht mal sagen, auch wenn Angron stirbt oder verbannt wird, er schafft es, die Choral Engine, also dieses Leuchtfeuer zu zerstören. Und just in dem Moment nutzt Korn, der Gott, Angron als Kanal und lässt seine Energie in dieses Leuchtfeuer reinfließen. Und daraufhin wird das quasi so ein bisschen korrumpiert. Und dieser Mörderfluch entsteht, also diese Kornseuche. Und auf einmal gehen halt alle, die halt nicht dem widerstehen können, gegeneinander vor. Also.
Ja, da hatte hier Tyrus Viking von erzählt, dass dann auch so Primaris-Typen auf einmal voll die Berserker
werden. Ja, und sich gegenseitig halt abschlachten. Und nur sowas wie die Battle Sisters oder Sisters of Silence und auch die Grey Knights, die sind dagegen immun. Alle anderen gehen halt gegeneinander, gehen sich so richtig auf den Sack, würde ich sagen. Ist ein spannendes Finale.
Aber vielleicht behandeln wir das ja auch irgendwann mal, wenn uns die große Primaris-Muse
ja, grüßt. Ab Episode 300, denke ich, wird das auf jeden Fall drin sein.
2050.
Könnte passieren. Ja, wir haben euch jetzt so ein bisschen ausschraffiert in dieser und letzter Folge, wie Angron so drauf ist, mit was er kämpft, warum er so wütend ist, was für Schlachten der so geschlagen hat, damit ihr alle perfekt vorbereitet seid, wenn wir dann um den ersten Krieg um Armageddon rumlabern. Und was aber auch noch, was man bei Angron auf keinen Fall außer Acht lassen darf, der hat schon drei
Miniaturen-Auskopplungen
bekommen.
Ich glaube,
das ist nicht zu verachten.
Ja, also somit am meisten, also so die vier Primarchen von den Hauptfelden. Sonst, genau, aber ja, also da hat er schon drei Miniaturen. Die allererste, schon etwas betagtere, die ist erschreckend klein. Die ist nämlich für das Spielsystem Epic, falls das jemand kennt. Falls ihr das nicht kennt, das ist so. Das war so ein Massen- oder ist wieder jetzt so ein Massenspielsystem, wo man sehr große Schlachten nachspielt und sehr viele, sehr kleine Figuren dann auf einer Base hat, statt einen einzelnen Space, hast du dann, glaube ich, einen ganzen Trupp auf einem Base drauf und sowas. So.
Ja, also wer es nicht weiß, das ist der Vorgänger von Legio Imperialis, ist Epic 40.000. Und für die zweite Edition, glaube ich, von 1991, das hieß damals noch Epic Space Marine.
Genau, da kamen also die vier Primarchen zu den vier Chaos-Gott-geweihten Fraktionen, hat dann jeder Primarchen ein Modell bekommen. Unterschiedlich hübsch, das von Angron geht tatsächlich noch. Also da sieht er halt einfach aus wie ein roter Teufel, großes Schwert, Hörner, Flügel. Er hätte es schlechter treffen können.
Komplett nackt, nur mit Goldtetten.
Komplett nackt, nur mit Goldtetten. Und an einer Hand
sieht er so eigentlich
aus, gerade per Zufall über einen Schniepel gelegt. Und es Man soll es nicht erwarten, aber er ist wütend. ja, also das ist...
wie sieht das schon mal aus? Wie sieht das denn? Beiden vor Augen,
Epic aber... Fulcrum ist eine Katastrophe. Noch, also Magnus ist, glaube ich, das Schlimmste von den Vieren. Mortarion sieht ziemlich geil aus, aber ja, Magnus ja. Sieht halt aus wie Yosemite Sam. Also ist halt, das ist halt komplett bescheuert.
Ja, das ist halt so ein untersetzter
Zwerg-Ork-Hybrid
mit einem Auge
mit
und dickem Bart.
Ja, aber das Ankramon, wenn ich höre, so Magnus Erote, dann das, also genau. Ja, aber das Ankramon-Modell, das ist tatsächlich verhältnismäßig gut gealtert. Also es passt zum Stil, den GW damals hatte. Und ja, es ist nicht mit dem zu vergleichen, was du heute von Warhammer bekommst, aber es ist okay. Es ist echt okay. Dann gab's irgendwann von Forgeworld, ich guck noch mal, das war oh Gott, wann ist der rausgekommen? 2012, kann das sein?
Ganz früh, genau, erste Edition Heroes
Heresy. Ich glaube 2012, somit als einer der ersten Primarchen, wenn ich, glaube ich, als erstes sogar, wenn ich mich nicht ganz zurück...
Das kann gut... Ich weiß nicht mehr, wer der Erste gewesen ist, aber der war auf jeden Fall... Der kommt ja auch im ersten Buch vor.
Also ja, genau. Direkt, gut.
Ja, 2012 genau,
ist hat Forschungsmodell rausbekommen. Das sieht... Natürlich kann man sagen, boah, immer noch, aber es sieht immer noch gut aus. Das hat halt schon... Muss man sagen, schon 10 Jahre auf dem Buckel, 12 Jahre auf dem Buckel. Oh Gott, wie die Zeit vergeht, während ich einen Satz sage. Aber das sieht immer noch gut aus. Und ich finde, da haben sie halt so seine Pose gut hingekriegt. Das ist sehr dynamisch. Der hat diese Gesichtsbemalung, die sie erinnert ein bisschen an Marlon Brando in Apocalypse Now. Aber ich finde das eigentlich ganz geil. Und er ist da auch der einzige Primarch, der irgendwie so seine eigenen Marines aus dem Weg räumt und nicht irgendwelche anderen, die im Weg sind. Aber das finde ich das tatsächlich geil, also das finde ich wirklich, wirklich nicht schlecht. Und dann unlängst kam das Modell, das war aber nicht Forgeworld, das war dann ein Warhammer-Modell, oder ist das ein Forgeworld-Modell?
Nee, das ist von Games Workshop. 2020.
Kam halt ein Modell von Angron als Demon Prince raus. Und das fand ich von Anfang an geil. Also es gab hier so eine geteilte Meinung, wie man das findet, aber ich mochte das schon immer sehr, weil obwohl es total überladen ist, wirkt es halt nicht so unwahrscheinlich überladen, sondern es ist halt Angron, das passt schon, dass sie über Köpfe hängen. Und
ich glaube, das ist aber auch viel der Paintjob, ne? Ich glaube, der ist so rein modelliert gar nicht mal so weniger überladen als Mortarion, aber da das Mortarion-Modell so viele Farben abbekommen hat,
ja. Ja, aber ich mag den ganz gern, der erinnert mich auch an dieses eine Artwork von Angron als Demon Prince, das habe ich, bringt es euch als Zuhörer nicht viel, wo er so frontal, ja.
Dieses,
genau, und
von das der Pose, halt, ne, und von dem Gesichtsausdruck her.
Ja. Genau, also ich habe das
noch in die John Blanche Artwork.
Vielleicht kriegen wir das irgendwie mit hin, aber das, finde ich, haben die halt sehr, 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 sehr gut eingefangen und ich mag ihn gern, also ich finde es, der ist halt, kann man sich drüber streiten, ob der jetzt zu trüb ist oder nicht, aber da haben sie mit kleineren Modellen schon viel mehr Unrat untergebracht und ich mag ihn sehr.
Ja, ich finde
ihn auch sehr, sehr Modell gut. Vom
das ist ein schönes Modell. Ja, werde ich mir auf jeden Fall auch irgendwann im nächsten Jahr besorgen.
Was kostet der?
Oh Gott,
150
Euro. Zu 0. Und dann ist er aber günstig.
Nee, 150 oder sowas.
Verhältnismäßig, ich sagte verhältnismäßig.
Ja, Fulcrum ist ja aber von
Forge. Alter Vater, hier, 108.
War cool.
Ja.
Was einer
geschenkt.
Na, aber ich mag das Modell sehr. Ich finde halt gerade so die Kopfpartie mit den Schlechternägeln, finde ich fein. Also ich mag das mittlere, das damals von Forge, als er noch nicht im Dämonenstatus war, das mag ich tatsächlich am meisten von den dreien. Aber ich mag auch das Demon Prince Modell, finde ich voll in Ordnung. Also da haben andere wirklich eher abgebaut. Also wie wir das auch von hier offline besprochen haben, von Mortarion, was für einen geilen Style die bei Epic hatten oder was für eine Idee die bei Epic hatten mit ihm und wie der heute aussieht. Oder Magnus, der halt irgendwie nie wirklich nach vorne kommt. Aber ich mag das schon sehr.
Ja, und also Checkt die auf jeden Fall mal aus, die drei Modelle. Ist auf jeden Fall sehenswert, vor allem diese Entwicklung, die das Ganze durchgemacht hat, finde ich immer sehr spannend.
Und ich habe ein bisschen geguckt, so als Fun Fact, so das Modell von Epic und das Modell von GW, das neue, kosten fast gleich, wie man sie findet.
Stark, stark. Sehr, sehr gut. Ja, und somit haben wir Angron erstmal abgeschlossen. Nächstes Mal geht's dann um die World Eaters. Da hat Nico ein kleines Skript ausgearbeitet. Wir freuen uns schon sehr. Und ansonsten, das wird ja quasi eine Silvesterfolge, dein World Eaters-Ding. Sehr schön. Und dann kommen wir jetzt auch schon zur Playlist. Darf ich anfangen?
Geil. Ja, gerne.
Weil ich würde raufpacken von At the Gates Legion. Das ist ein Slaughterlord-Cover. Fand ich ganz passend.
Oh, auch geil.
Santa, was hast du denn Schönes?
Das hätte eigentlich besser zur letzten Folge gepasst, aber ich dachte, also, weil er ja so ein relativ schwieriges Verhältnis zu seinem Vater hat und er ein ziemlich starkes Modell in der dritten Generation hat, fühlt sich mir von der dritten Generation Vater, wo bist du?
Oh, ich glaube, das ist auf Spotify verboten.
Vater, du warst nie für mich da.
Ja, es passt wie Arsch auf einmal. Das ist dumm.
Dennis, hast du auch so einen tollen Tipp?
Hey, ich hätte gern. Nee. Aber ich habe letzte Woche schon mal gesagt, und da hatte ich mir schon was anderes gewünscht, als es mir dann einfiel. Ich hätte gern Demented Ago mit House of Blood.
Sehr schön. Ja, jetzt, ich bleibe jetzt mal nicht ganz so peaceful. Wie bei der letzten Folge. Da war ich ja dann doch eher sehr, sehr blumig unterwegs. Von mir gibt's von Kiss.
Geil. Wow, ich habe noch den zweitschlechtesten Song heute reingebracht.
War der Kiss das Beste, Alter. Ich liebe ja, Kiss.
Da geht nur Detroit Rock City Kiss und der Rest super. Ist alles furchtbar.
Und der hat. Und die haben eine ähnliche Kriegsbemalung das wie
Angor. Das stimmt.
Naja.
Na gut, Männer. War mal wieder schön mit euch. Ich hoffe, den geneigten Zuhörer hat es auch gefallen. Dann mal eine gute Nacht. Ne?
Und tschüss.
Tschüss.
Und gutes Mal.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert Bin Magella.